Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Lieber vorsichtig sein bei der neuen Coronavirus-Variante Omikron, weil...
Man weiß ja vieles noch nicht. Man ist einfach ein bisschen besorgt und auch auf der Hut aufgrund der Beobachtung dieser vielen Mutationen und der Tatsache, dass in Südafrika offenbar für relativ viele Fälle verantwortlich ist, was dort so aussieht wie eine neue Welle.
Sagt Adam Grundhoff, Professor und Virologe am Leibniz-Institut für experimentelle Virologie in Hamburg. Und wie Wellen das so an sich haben, ne, die breiten sich aus. Mittlerweile gibt es Omikron in vielen Ländern, auch in Deutschland. Und wegen der vielen, vielen Mutationen, die diese Variante hat, gibt es natürlich auch viele, viele Fragen. Wie schnell verbreitet sich Omikron? Wie gefährlich ist diese Variante? Wirken die Impfstoffe? Wie müssen sie angepasst werden? Und genau auf diesen Punkt, auf diese Anpassung, gucken wir genauer im frischen Podcast vom Update heute am 29. November. Außerdem klären wir eine möglicherweise ja irgendwann mal entscheidende Frage in eurem Leben. Kann man eigentlich mehrere Tage nur von Bier leben bzw. damit überleben? Ernährungsfachfrauen wären nicht einverstanden.
Die Eiweißversorgung, also die ist sehr, sehr unter dem, was der Körper auch wirklich braucht. Da braucht der Mensch 80 bis 90 Gramm, kräftige Männer da sogar noch ein bisschen mehr. Und mit 3 Liter Bier hätte man allenfalls 15 Gramm, das ist unter ferner Liefen.
Warum stellen wir solche Fragen? Und zwar an Uta Hantelmann von der Zentrale für Ernährungsberatung in Hamburg. Na, wir stellen die Frage, kann man nur mit Bier überleben, weil 60 Leute in England eingeschneit waren, mehrere Tage. Und die hatten eben in dieser Zeit einzig und allein Bier. Ganz genau. Deswegen fragen wir danach und die Antworten gibt's gleich. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die WHO stuft die neue Virusvariante als besorgniserregend ein. Omikron ist anders als das ursprüngliche Coronavirus.
Ja, es sind zahlreiche Mutationen im Oberflächenprotein vorhanden, die wir in der Kombination und zum Teil auch in der Form noch nicht gekannt haben. Und insofern besteht durchaus die Gefahr und der Verdacht, dass sich diese Variante effektiv verbreitet und möglicherweise eben auch unserem Immunsystem und damit unseren Impfstoffen entfleucht.
Sagt der Virologe Martin Stürmer. Omikron, die neue Corona-Variante, verbreitet sich überall, auch bei uns in Deutschland. Und es gibt auch schon wieder Länder, die ihre Grenzen dicht machen. Länder wie Japan oder Israel zum Beispiel. Und auch die Impfstoffhersteller reagieren. Sie wollen ihre Impfstoffe anpassen. Wie und bis wann das gehen könnte, darüber habe ich gesprochen mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Christina, die Impfstoffhersteller wie BioNTech, Moderna oder Novavax, die sind ja schon dabei, eben ihre Impfstoffe anzupassen. Wie läuft denn das eigentlich ab?
Also ich beschreibe das mal grob. Man nimmt einerseits von Menschen, die schon geimpft worden sind, ein bisschen Blut. Und zwar den Teil vom Blut, der die Antikörper enthält. Das gibt man dann zusammen mit dem Virus, also mit der Omikron-Variante. Und dazu packt man auch noch ein paar Zellen. Und dann guckt man, wie gut können die Antikörper verhindern, dass das Virus die Zellen infiziert. Also dass das Virus in die Zellen eindringt. Und das wird dann gemessen. Dann sieht man, okay, die wirken sehr gut, die Antikörper, das schützt sehr gut. Oder man sieht, irgendwie können doch ganz schön viele Viren in die Zellen rein, funktioniert nicht mehr so gut. Das klingt jetzt relativ einfach, dauert aber schon so 2 Wochen, haben die Hersteller gesagt. Das macht man nicht an einem Tag.
Und auf welche Mutationen konzentriert man sich dann bei der Anpassung von diesem Wirkstoff?
Das wird weiterhin das Spike-Protein bleiben, denke ich, weil dieses Spike-Protein, das ist für das Virus quasi der Schlüssel, um in die Zellen des menschlichen Körpers zu kommen. Die Impfung, die bringt unserem Immunsystem ja bei, quasi genau solche Antikörper zu bilden, die dann gut an das Spike-Protein sich binden können und es so blockieren. Also das ist wie so eine Hülle, die ich über einen Schlüssel ziehe und dann passt der nicht mehr ins Schloss. So ist das ungefähr, kann man sich das vorstellen.
Wie lange könnte denn diese Anpassung und die Produktion dann eben dauern von einem neuen Impfstoff?
BioNTech hat gesagt, ungefähr 100 Tage. Das sind also gut 3 Monate. Und es geht nur deswegen so rasend schnell, muss man sagen, weil man sich schon so auf so einen Fall vorbereitet hat. Also man hat sich schon überlegt, wie machen wir es, dass man jetzt nicht mehr mit all diesen klinischen Tests an 10.000, 20.000, 30.000 Leuten anfängt. Dann würde man ja noch viel, viel mehr Zeit brauchen. Sondern das hat man vorbereitet, das braucht man jetzt nicht mehr. Und dann geht das jetzt eben relativ schnell, vor allen Dingen bei diesen mRNA-Impfstoffen. Das Problem Problem ist, wenn Omikron sich wirklich schneller ausbreitet als Delta, dann sind 3 Monate immer noch eine lange Zeit für jeden, der keinen guten Impfschutz hat. Und deswegen betonen Virologen jetzt, also Auffrischimpfungen sind jetzt eigentlich noch wichtiger geworden, weil nach der 3. Spritze, da hat man wieder so viele Antikörper, das gleicht dann aus, falls die Antikörper wirklich nicht mehr ganz so gut passen, weil eben Omikron unterwegs ist.
Kann man denn bei der Anpassung von dem Impfstoff dann auch steuern, ob man eher die Verbreitung des Virus oder schwere Krankheitsverläufe verhindern will?
Nee, das geht nicht. Also die Sache ist, um die Verbreitung des Virus zu verhindern, da muss man verhindern, dass das Virus überhaupt in den Körper gelangt. Deswegen, also direkt nach der 2. oder direkt nach der 3. Impfung, da ist man selber nicht ansteckend, weil da ist der Immunschutz so hoch, da hat man so viele Antikörper, da kann das Virus gar nicht Fuß fassen. Aber dieser Schutz lässt halt mit der Zeit nach und dann kann man eben wieder sich anstecken und andere anstecken. Es gibt die Möglichkeit, wenn es in Zukunft einen Nasenspray-Impfstoff gibt, der könnte eventuell dauerhaft verhindern, dass man andere ansteckt, weil der würde dann eben gleich da, wo das Virus zuerst in unseren Körper gelangt, in der Nase, gleich das Virus ausschalten. Daran wird gearbeitet, aber den gibt es noch nicht. Den wird es auch noch nicht dieses Jahr geben und wahrscheinlich auch noch nicht Anfang nächsten Jahres.
Damit bei 2G+ und 3G-Regeln Antigentests auch noch sinnvoll sind, kann man damit auch eine Infektion mit Omikron nachweisen? Geht das?
Das ist noch nicht ganz sicher. Also es wurde jetzt getestet für 3 Schnelltests. Da funktioniert das. Aber die sind ja sehr unterschiedlich. Man weiß es noch nicht für alle. Und es gibt weit über 100 verschiedene Schnelltests, die auf dem Markt sind. Also das wird man jetzt in den nächsten Tagen erst, denke ich mal, erfahren, wenn die dann alle da durchgetestet werden. Also für 3 Tests ist es so, dass die auch diese neue Variante nachweisen. Aber ich weiß nicht, ob das für alle gilt.
Um zu wissen, ob jetzt diese neue Omikron-Variante Delta verdrängen kann, müssen Virusproben ja eben auch noch mal extra auf die jeweilige Variante gecheckt werden. Wie oft wird das denn aktuell gemacht in Deutschland?
Also das macht man stichprobenartig. Da werden einige Viren sequenziert. Das heißt, da guckten sich Wissenschaftler wirklich jedes einzelne Gen von dem Virus an. Und dann kann man das Virus eindeutig zuordnen. Also ist das jetzt Delta oder ist das Omikron mit all diesen Mutationen, die wir da haben? Genauer kriegt man es nicht hin. Das ist wirklich sehr genau. Man kann sich aber auch im Labor den PCR-Test angucken. Bei vielen PCR-Tests erzeugt diese Omikron-Variante so ein spezielles Muster, eine Art Signal, sagen die Wissenschaftler. Das reicht in der Regel schon aus, um zu sagen, oh, das hier ist Omikron, das ist nicht mehr Delta. Das Problem ist, die Omikron- und die Alpha-Variante des Coronavirus, die sind sich da sehr ähnlich. Da kommt also bei beiden dieses Signal. Das heißt, in Ländern, wo Alpha weit verbreitet ist, da funktioniert das nicht so, dieser Trick mit dem PCR-Test. In Deutschland aber gibt es quasi kein Alpha. Deswegen, hier wäre das schon ein starker Hinweis, oh, da liegt Omikron vor.
Wie die Impfstoffe angepasst werden an die Omikron-Virus-Variante eben vom Coronavirus und wie der Standort aktuell aussieht, hat euch Christina Sartori erklärt. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh Mann, Corona-Blues. Ganz ehrlich, ich habe da gestern so derartig drin gehangen, so ab dem Nachmittag irgendwann. Und ich dachte, Leute, das kann doch alles nicht wahr sein. Wir sind an so einem Punkt, wo ich so denke, wo ist jetzt noch das Licht am Ende des Tunnels? Im vorigen Jahr haben wir alle gedacht, okay, es sind die Impfungen, jetzt sind wir geimpft. Und jetzt frage ich mich gerade, was ist denn eigentlich das nächste Licht, was wir irgendwie noch am Horizont entdecken können? Keine Ahnung. Ich versuche mal, die Situation zu beschreiben, wie sie gerade da steht. Also wenn wir mal auf die ganzen Restaurants gucken, ja, ich kriege immer wieder mit, dass jetzt eben wieder auch größere Gesellschaften abgesagt werden. Auch Leute, die vielleicht für 10 oder 6 Personen reserviert haben, die sagen ab. Vielleicht kennt ihr das auch von euch selbst. Ja, ihr wolltet euch eigentlich treffen mit Freundinnen und Freunden, aber irgendwie denkt ihr gerade mit der Delta-Variante, mit den steigenden Inzidenzen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Lied. Irgendwie fühlt sich das nicht so richtig gut an. Ja, und wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, wie sage ich es denn meinen Freunden, dass ich mich jetzt doch lieber nicht treffen möchte? Unser Reporter Martin Krinner hat heute Ideen gesammelt.
Die Ärztin Nathalie Grams hat vor kurzem bei Twitter den Hashtag „Das habe ich getan“ gestartet. Und hier kann jede und jeder reinschreiben, was er oder sie tut, um das Virus zu bekämpfen. Und zwar ganz explizit auch ohne eine offizielle Aufforderung dazu.
Bin 3-fach geimpft, gehe in kein Restaurant, meide viele Menschen, habe nur wenig feste Kontakte, gehe auf keine Partys, trage Maske, diskutiere mit Impfgegnern. Ich werde immer müder.
Beklagt sich zum Beispiel Mrs. Merry Christmas. Eine Frau, die sich Halbblutlehrerin nennt, schreibt:
Hab private Kontakte möglichst runtergefahren und bleib mit dem Popo möglichst daheim in der Freizeit.
Und Pia Lamberti, eine Sozialpsychologin, die sich viel mit Verschwörungstheorien beschäftigt, die meint:
Ich reduziere meine Kontakte so weit wie nur möglich und gehe nicht zu Veranstaltungen, Bars etc. Ich habe wichtige Ereignisse verpasst von Menschen, die mir sehr am Herzen liegen.
Für viele ist das Social Distancing also nach wie vor angesagt. Oder besser, wieder angesagt. Denn vor ein paar Monaten hieß es ja in den Schlagzeilen noch, Freunde treffen nach dem Lockdown, wie ging das nochmal gleich? Jetzt aber schießen die Inzidenzen wieder auf Zahlen, die wir bisher in Deutschland so noch nicht hatten. Und da gehen viele Leute wieder von ganz alleine auf Abstand.
Also es gibt ja in den Medien momentan zumindest die Aufforderung oder den Appell, sich mit möglichst wenig Leuten zu treffen. Das ist natürlich noch nicht in ein Gesetz oder in eine Regel gegossen.
Meint Tabea Scheel, Organisationspsychologin an der Uni Flensburg. Und gerade weil es im Moment für Geimpfte und Genesene noch keine Verpflichtung gibt, rät sie allen, die sich jetzt wieder freiwillig zurückziehen wollen?
Ich denke, das Einfachste ist, es tatsächlich richtig zu thematisieren. Das heißt, wenn mir danach ist, mich zu distanzieren, heißt das ja auch, ich fühle mich unwohl mit anderen Leuten. Und ehe ich mich in unwohle Situationen begebe, macht es einen Sinn, tatsächlich auch meinen Freunden zu sagen, hört mal zu, ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen zurück, gerne per Telefon, gerne online, aber nicht mehr im echten Kontakt.
Jetzt fragt sich aber, wenn ich mich zum Beispiel gestern noch mit Freundin X getroffen habe, vielleicht sogar in einer Kneipe oder im Restaurant, jetzt aber merke, dass ich mich damit einfach nicht wohlgefühlt habe und heute aber mit Freund Y verabredet bin, wie kann ich ihm absagen, ohne ihn damit irgendwie zu kränken?
Also ich würde das Ganze in einer Ich-Botschaft ansprechen. Das heißt, warum ist es mir persönlich wichtig, dass ich gerade Abstand halte? Das ist der eine Schritt.
Rät die Psychologin Laura Nachreiner. Also nicht sagen, alle, die jetzt noch rausgehen, sind doch irgendwie verrückt. Wie kannst du sowas nur von mir erwarten? Und?
Im zweiten Schritt würde ich auf meine Bedürfnisse eingehen. Das heißt, warum ist mir das wichtig? Ne? Ist es das Thema Sicherheit? Ja, mir ist es wichtig. Oder ich fühle mich sicherer, wenn ich dir nicht die Hand gebe oder wenn ich für mich momentan zu Hause bleibe. Das heißt, das würde ich ansprechen. Ja, weil das ist bei jedem, das ist ja erlaubt. Jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse.
Und jetzt mal ganz unabhängig von der Frage, ob mir vielleicht die eine Freundin wichtiger ist als die oder der andere. Ich muss mir grundsätzlich wieder die Frage stellen, was bedeutet mir mehr, Sicherheit oder soziales Leben?
Das ist ein ganz wichtiges Abwägen, ne? Auch mit welchen Leuten treffe ich mich oder mit wie vielen, damit man da auf der einen Seite das Gefühl nach Sicherheit eben erlebt und auf der anderen Seite, und das ist natürlich auch wichtig, auch diesen sozialen Aspekt nicht vernachlässigt.
Und allen, die zum Beispiel im Studium in Lern- oder Arbeitsgruppen verabredet sind, in der es in den letzten Wochen und Monaten gang und gäbe war, dass man sich in Präsenz getroffen hat, denen raten die beiden, Bedenken ganz offen zu äußern.
Ich kann natürlich präventiv einfach vorschlagen, dass sich alle online treffen, dann habe ich das Thema umschifft, dann brauche ich nicht fragen, wer geimpft ist. Ich kann natürlich aber gleichermaßen auch das Thema aufwerfen, weil die anderen wird es ja auch beschäftigen. Ja? Und die Wahrscheinlichkeit, dass 3-4 Leute da sitzen, denen genauso unwohl ist wie mir, die ist ja relativ hoch.
Ich finde das auch wichtig, dass man, wenn man eine Veranstaltung hat und ob das eine große oder eine kleine ist, wie ein kleines Treffen, dass man auch da schon im Vorhinein nachfragen kann, was sind die Rahmenbedingungen? Das heißt, wird sich zum Beispiel vorher getestet? Wie ist das mit der Impfung? Und ich finde, das sind Aspekte, ja, die kann man ganz transparent ansprechen.
Und das sollte man auch, am besten schon vor der Veranstaltung. Denn sonst treffen unter Umständen Geimpfte und Impfgegner aufeinander. Und effektives Lernen, das kann man dann vergessen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da ging überhaupt nichts mehr. Alles zugeschneit, Straßen dicht und mittendrin 60 Leute im Pub, die da auch nicht mehr weg konnten. So war das am Freitag in Nordengland. Die 60 Leute im Pub, die waren 3 Tage und 3 Nächte wirklich komplett eingeschneit. Mittlerweile, auch eine wichtige Info natürlich, sind sie befreit. Aber in dieser Zeit war die Stimmung gut und es gab alles, was sie gebraucht haben, hat einer der Eingeschneiten gesagt, nämlich Bier. Aha. Bringt uns zu der entscheidenden Frage, ob man ein paar Tage denn eigentlich auch überleben könnte. Hätte man tatsächlich nur Bier da als Nahrungsmittel? Ich habe nachgefragt, ob das theoretisch und auch praktisch möglich wäre bei Ute Hantelmann von der Zentrale für Ernährungsberatung in Hamburg. Frau Hantelmann, wie weit würden wir denn kommen nur mit Bier?
Also es ist auf jeden Fall eine Grundversorgung an Kalorien da, wenn man ein Bier hat. besser als nur Wasser. Da hätte man ja gar nichts und würde natürlich auch einige Tage überleben. Die Stimmung war aber vielleicht auch ganz gut, weil das Bier ja auch etwas Alkohol mitbringt. Und der ist natürlich nicht ganz unbedenklich, besonders wenn es das Hauptnahrungsmittel ist.
Und die Kalorien kommen auch dann durch den Alkohol? Durch den würde man die aufnehmen? Oder wo kommen die noch her?
Ja, die Kalorien im Bier kommen aus den Kohlenhydraten, die noch drin sind, und aus dem Alkohol zusammen. Das ist aber, was den Alkohol angeht, bei dem ganz normalen Bier durchaus auch nennenswert. Und das liegt natürlich weit über dem, was so für eine gesunde Ernährung empfohlen ist.
Das heißt, das mittelfristige Problem, würde man tatsächlich sich 3 Tage, 3 Nächte nur vom Bier ernähren, wäre dann einfach der Alkohol.
Ja, also ich kann das auf keinen Fall raten, das zu tun. Das ist ja aber da in dieser Situation auch eine Notlage und die Gäste dort haben sicher auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und Wasser wird es ja auch noch geben. Also ich gehe mal davon aus, eine Mischung zwischen Bier und Wasser und vielleicht sonstigem Essen würde dann die Tagesversorgung auch absichern.
Sie haben gerade schon die Kohlenhydrate angesprochen, die ja auch drin sind im Bier. Also man spricht ja auch so von flüssigem Brot, ne? Also was ist noch drin so an essentiellen Sachen, wo Sie sagen, das ist eigentlich ganz okay?
Also eine fettfreie Ernährung wäre das, also auch so ein bisschen lustig gemeint, ne? Kein Fett, das ist dient dann ja auch der Gewichtsabnahme. Es ist allerdings auch nicht Low Carb, worauf ja auch viele stehen, weil die Kohlenhydrate drin sind. Und die Eiweißversorgung, also die ist sehr, sehr unter dem, was der Körper auch wirklich braucht. Also auch von daher ist es keineswegs irgendwie vorstellbar, sich davon wirklich zu ernähren. Die Eiweißversorgung, da braucht der Mensch 80 bis 90 Gramm, kräftige Männer da sogar noch ein bisschen mehr. Und mit 3 Liter Bier hätte man allenfalls 15 Gramm, das ist unter ferner Liefen.
Also Bier wäre kein Lebensmittel im klassischen Sinn?
Es ist ein Genussmittel, ein Getränk, ein Genussmittel, aber kein Grundnahrungsmittel.
Okay, also zur Not sagen Sie, geht's, falls es einen gibt, vielleicht einen alkoholfreien Zapfhahn wählen mit Bier, oder?
Ginge das? Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, um den Alkoholkonsum zu reduzieren. Da ist noch ein kleiner Rest drin, aber bei 3 Litern alkoholfreiem Bier, ich habe das mal nachgerechnet, da würde man sich immer noch im Rahmen dessen aufhalten, was für Männer als Alkoholmenge pro Tag vertretbar ist. Ist ja auch nicht empfehlenswert, aber vertretbar. Aber natürlich wären dann im alkoholfreien Bier auch nur halb so viel Kalorien. Und das wäre eine saftige Diät, die dann da geführt werden würde, wenn Bier das einzige Nahrungsmittel ist.
Frau Handelmann, dann danke ich fürs Erklären.
Ja, gerne, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Immer wieder sterben Migranten, wenn sie versuchen, illegal von Frankreich über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu kommen. Gestern, da haben Frankreich, Belgien, die Niederlande und Deutschland vereinbart, dass sie härter vorgehen wollen gegen Schleuser. Ab Mittwoch soll zum Beispiel ein Flugzeug der EU-Grenzschutzbehörde Frontex die Küste am Ärmelkanal überfliegen. Die EU und auch Großbritannien haben die Schlepperbanden als sehr effizient und vernetzt beschrieben. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen besser verstehen, was das eigentlich heißt. Und ich habe darüber gesprochen mit unserer Korrespondentin Sabine Wachs in Paris. Sabine, du bist in den Migrantencamps gewesen am Ärmelkanal, hast mit den Menschen gesprochen. Wie läuft denn so eine Schleuseraktion ab?
Genau, ich war vor gut einem Monat in Grand Sainte, das ist ein wildes Camp bei Dünkirchen gewesen. Dort haben 1800 Menschen gelebt und das Camp wurde jetzt mittlerweile geräumt. Aber als ich da war, konnte ich eben mit vielen Menschen sprechen. Unter anderem mit einem 17-jährigen Kurden, der mit seiner gesamten Familie aus Deutschland gekommen war und die weiter nach Großbritannien wollten, weil sie in Deutschland eben nur eine Duldung hatten und keine Arbeitserlaubnis dort, wo sie waren. Und Cordo, so wollte der junge Mann, dass ich ihn nenne, hat mir erzählt, dass er und seine Familie alleine, das heißt erstmal ohne Schleuser, von Deutschland aus bis nach Grand Sainte gekommen sind. Und dort stellte sich ihnen dann aber die Frage, wie kommen sie jetzt weiter nach Großbritannien? Und im Camp, das hat mir dann der junge Mann erzählt, leben Mittelsmänner der Schleuser, so hat er es gesagt. Und die hätten dort eine Art Pavillon und dort könnte man dann, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Überfahrten buchen. Das heißt, einen Platz auf einem dieser Schlauchboote für 1500 bis 2500 Euro pro Person, hat er mir gesagt. Und dann geht es irgendwann nachts zu den Stränden. Die Schleuser bringen die Menschen bis zu den Dünen. Aber alles Weitere müssen die dann selbst organisieren. Das heißt, sie müssen die Boote ausgraben, die vorher im Sand vergraben wurden. Sie müssen sie zu Wasser lassen und sie müssen losfahren. Und das alles wohl wissend, dass eigentlich niemand navigieren kann und dass sich schon gar niemand mit diesem gefährlichen Wasser auf dem Ärmelkanal auskennt.
Wie professionell ist denn diese Schleuserstruktur?
Das scheint eine sehr professionelle Struktur zu sein, ähnlich wie zum Beispiel Drogenringe, das sagt zumindest die Bürgermeisterin von Calais. Es gibt offenbar mehrere Arten der Schleusung. Einmal das, was ich gerade erzählt habe, also ab der französischen Küste. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite, und ich formuliere das jetzt mal ziemlich zynisch, auch Komplettpakete. Das heißt, von der Türkei oder vom Balkan aus werden die Menschen bis nach Großbritannien gebracht oder sollen sie bis nach Großbritannien gebracht werden und zahlen dafür. Es zeichnet sich im Moment zumindest ab, und das ist auch das, was die französischen Behörden sagen, dass diese Struktur eben sehr, sehr professionell ist und nicht nur Frankreich betrifft, sondern mehrere Länder umfasst, unter anderem auch Schleuser in Deutschland sind.
Weiß man das denn konkreter? Also wer steckt denn dahinter? Was sind das für Menschen, diese Schleuser, und wie groß sind die Netzwerke?
Ja, nur um mal ein Beispiel zu nennen, vor ein paar Wochen haben die französischen Behörden einen Schleuserring hochgenommen. Das waren rund 15 Personen, Kurden, Rumänen, Pakistani und Vietnamesen, heißt es in der Mitteilung der französischen Regierung, die seit Oktober 2020 operiert haben sollen an der französischen Ärmelkanalküste und die in einem Jahr mehr als 3 Millionen Euro verdient haben sollen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, 15 Boote im Schnitt pro Tag, sagt der französische Innenminister, legen ab von französischen Küsten mit 50 bis 60 Menschen an Bord. Der Platz so zwischen 2.000 und 7.000 Euro, da kommen halt eben Millionen zusammen. Mhm. Und das ist eben die eine Seite. Und dann hat mir aber auch ein Polizist in Calais gesagt, mit dem ich sprechen konnte, dass viele Schlepper auch europäische oder britische Pässe hätten, dass sie zwar Migrationshintergrund hätten, aber einen geregelten Aufenthaltsstatus. Und trotzdem ist er überzeugt eben auch davon, dass es sich um organisierte Kriminalität eben wie im Drogenhandel handelt, nur dass eben hier mit Menschen gehandelt wird.
Warum ist es denn so schwer, dieses Geschäft zu stoppen? Beziehungsweise was müsste die EU jetzt eigentlich anpacken oder auch Großbritannien oder Frankreich?
Es ist so schwer, zum einen, weil die Polizei vor Ort in Calais nicht wirklich viel tun kann. Also jetzt sage ich mal im Alltag. Die patrouillieren am Strand und versuchen zu verhindern, dass die Boote ablegen. Aber das erklärte mir der Polizist, Schlepper oder zumindest ihre Mittelsmänner, das seien eben Menschen wie du und ich. Schlepper steht halt niemandem auf der Stirn geschrieben und sie müssen während der Tat gestört werden, damit die Polizisten, die an den Stränden patrouillieren, etwas in der Hand haben. Und das ist ziemlich schwierig. Das heißt, um Schlepper wirklich effektiv zu bekämpfen, braucht es eben mehr als diese Strandpatrouillen. Es braucht wirkliche Ermittlungen, wie man sie zum Beispiel aus dem Drogenmilieu kennt. Da müssen Nachrichtendienste mit einbezogen werden. Da müssen wirklich spezielle Ermittler dran. Und das muss nicht nur frankreichweit passieren, sondern eben europaweit. Denn diese Schleppernetzwerke, die operieren zwar örtlich an der französischen Ärmelkanalküste, aber die arbeiten auch von Deutschland aus, von Belgien, von den Niederlanden und aus ganz anderen Ländern noch.
Über die Geschäfte der Schleuser am Ärmelkanal, Sabine Wachs.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben ja seit dem frühen Sommer immer über diese Delta-Variante von Corona gesprochen. Seit dem Wochenende kommt ein weiterer Name dazu, und zwar Omikron. So heißt die neue Virusvariante, entdeckt in Südafrika mit sehr, sehr vielen Mutationen. Wie gefährlich die ist, wie schnell sie sich verbreitet, das alles wird sich erst zeigen, wenn man eben mehr Daten ausgewertet hat. Dass Omikron so heißt, das hat die WHO entschieden. Nur müsste diese Variante nicht eigentlich anders heißen, wenn man so nach dem altgriechischen Alphabet geht? Verena von Kals aus unserem Nova-Team, diese Frage ploppt an der einen oder anderen Stelle ja tatsächlich auf und hat auch dich beschäftigt, ne?
Ja, tatsächlich. Und das hat damit zu tun, dass ich in der 9. und 10. Klasse Altgriechisch in der Schule hatte. Und da ist wirklich noch ein bisschen was hängen geblieben, unter anderem eben das altgriechische Alphabet. Du kannst mich wirklich nachts wecken und ich kann es dir dann so runterrattern. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Xi, Omikron und so weiter.
Ja, kannst du auch rückwärts oder?
Nee, rückwärts nicht. Aber ich muss auch immer von vorn anfangen und komplett durchzählen. Aber nach diesem Alphabet werden ja wirklich die speziellen Varianten von SARS-CoV-2 von der WHO benannt, die genauer beobachtet werden. Also nicht sämtliche Varianten, die es überhaupt auf der Welt gibt, sondern nur die bestimmten, die zum Beispiel bestimmte Mutationen aufweisen oder auch bei denen es Hinweise gibt, dass sie ansteckender sind oder so. Und die dann klassifiziert werden als besorgniserregende Varianten, Variants of Concern, oder etwas schwächer als Variants of Interest und Variants being monitored, also welche, die zu überwachen sind.
Das hat doch die WHO im Sommer eingeführt, damit wir nicht immer von der englischen Variante sprechen oder der indischen, ne?
Genau, es ging vor allem darum, dass keine Länder stigmatisiert werden, in denen so eine Variante entdeckt wird. Hat ja jetzt super geklappt mit Südafrika und Omikron.
Ja.
Aber auch, um es einfacher zu machen, für die Normalbevölkerung wie uns, die Varianten besser unterscheiden zu können. Also die wissenschaftlichen Bezeichnungen wie B117 oder B1351 für zum Beispiel Alpha und Beta, das kann sich ja kein Mensch merken. Nun ist jetzt bei uns gerade Delta, hast du schon gesagt, die alles bestimmende Variante, vierter Buchstabe im Alphabet. Und da kommt jetzt Omikron um die Ecke. Omikron ist aber der 15. Buchstabe. Und da habe ich gedacht, komisch, all die anderen Varianten, die habe ich irgendwie verpasst, obwohl ich die Corona-Berichterstattung doch eigentlich aufmerksam verfolge. Außer die Variante Mu oder englisch ausgesprochen Mu, die war im September Thema, nachdem sie von der WHO als Variante von Interesse eingestuft
wurde. Ja, genau, dieses Mu, das habe ich auch noch im Kopf.
Genau, und deshalb habe ich geguckt, tatsächlich sind alle griechischen Buchstaben zwischen Delta und Mu für Bezeichnungen von Varianten von der WHO vergeben worden. Diese Varianten sind aber bei uns nicht so bekannt geworden, weil sie zum Teil in anderen Teilen der Welt virulent waren. Mhm. Die meisten davon inzwischen auch keine große Rolle mehr spielen, weil sich dann gezeigt hat, dass sie doch nicht so gefährlich sind. Deshalb hat die WHO die meisten von ihnen wieder herabgestuft oder auch zum Teil ganz aus der Liste der Varianten gestrichen. Aber im aktuellen Fall hat die WHO wirklich zwei Buchstaben des griechischen Alphabets einfach mal ausgelassen, nämlich Nü und Xi, und ist direkt von Mü zu Omikron gegangen.
Aber warum?
Ja, gute Frage. Dazu hatte sich die WHO zunächst nicht geäußert. Das ist dann am Wochenende, hat reichlich Platz für Spekulationen gelassen. Denn das ist natürlich nicht nur mir aufgefallen, sondern auch vielen anderen Leuten, die das griechische Alphabet so ein bisschen auf dem Schirm haben. Und so hieß es dann wirklich an vielen Stellen, vor allem im englischsprachigen Netz, dass die WHO hier offenbar China nicht vor den Kopf stoßen wolle. Denn der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, der wird ja in unserer lateinischen Schrift Xi geschrieben, X-I. Und auch auf Englisch wird es so geschrieben, so wie der griechische Buchstabe eben. Und einige haben das dann gleich wirklich für politische Aussagen genutzt, wie Ted Cruz, republikanischer Senator aus Texas, bekannt für seine markigen Worte. Der schrieb zum Beispiel auf Twitter, Zitat, wenn die WHO so viel Angst vor der kommunistischen Partei Chinas hat, wie kann man dann darauf vertrauen, dass sie beim nächsten Mal zur Rede stellt, wenn sie versucht, eine katastrophale globale Pandemie zu vertuschen?
Okay, soweit gehen also die Interpretationen. Interessant, hat sich denn die WHO inzwischen auch schon geäußert dazu?
Ja, sie hat reagiert und gesagt, dass sie den Buchstaben Nü übersprungen habe, der auch noch im Raum stand, weil er leicht mit dem englischen Wort New zu verwechseln sei, weil im Englischen man eben das Nü Nu ausspricht. Und den Buchstaben Xi habe man ausgelassen, weil es sich um einen, Zitat, gängigen Nachnamen handle, also recht diplomatisch ausgedrückt. Die WHO verweist in dem Zusammenhang auf die eigenen Leitlinien, die es schon seit einigen Jahren gibt, nach denen es bei der Benennung von Krankheiten einfach vermieden werden soll, kulturelle, soziale, nationale, regionale, berufliche oder ethnische Gruppen zu beleidigen.
Wie viele Buchstaben sind denn jetzt eigentlich noch übrig für kommende Varianten?
Nicht mehr so richtig viele. 9 sind es noch an der Zahl und die könnten möglicherweise schnell aufgebraucht sein. Da muss man sich vielleicht bei der WHO dann mal was Neues überlegen.
Hier aus der Redaktion kam schon der Vorschlag, den letzten Buchstaben dann durchzunummerieren. Also ja, wären wir irgendwie bei Omega 1, Omega 2, Omega 3. Wieso heißt die neue SARS-CoV-2-Variante Omikron? Infos dazu von Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da werden die Länder, die Bundesregierung und andere beteiligt sein, unter Leitung eines deutschen Generals. Und dabei geht es nicht nur um eine Lagefeststellung, sondern es geht auch um Logistik.
Christian Lindner hat das gestern erklärt im ZDF. Er hat gesprochen vom Corona-Krisenstab und wie der sich zusammensetzen soll unter der neuen Bundesregierung. Ein General an der Spitze, der eng angebunden sein wird ans Kanzleramt, er soll den Corona-Krisenstab leiten. Wie lief das denn bisher und was will dieser Krisenstab anders machen? Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio erklärt's uns. Katharina, es hat ja auch unter der noch Bundesregierung einen Corona-Krisenstab gegeben. Wo ist denn der Unterschied zum neuen?
Also der neue soll schon mal unter der Federführung des Kanzleramtes sein. Das ist neu. Der bisherige Krisenstab, der war unter Federführung des Innen- und des Gesundheitsministeriums, hat sich wöchentlich getroffen. Es waren vor allem auch Vertreter der Ministerien jeweils dabei. Übrigens auch ein Generalstabsarzt, also auch jemand von der Bundeswehr, General Holterm. Das hat Jens Spahn in der letzten Zeit mal betont. Also ich habe ja auch so einen Krisenstab mit dem General, der war aber nur Mitglied und hat das nicht geleitet. Und die Wissenschaft war bei diesem Krisenstab, den es bisher gab, immer nur eingeladen, aber nicht dauerhaft dabei. Und das soll sich tatsächlich auch ändern.
Dieser Krisenstab soll ja noch diese Woche starten. Das ist zumindest der Plan. Wer trifft sich denn dann eigentlich jeden Tag? Wie setzt sich das zusammen?
Das wird tatsächlich noch sich zeigen. Das weiß man noch nicht so genau, wer da an diesem Krisenstab beteiligt sein wird. Klar ist eben schon die Leitung unter dem Generalmajor Carsten Breuer, was du schon erwähnt hast. Es gibt so ein paar Institutionen, die schon angemeldet haben, dass sie auf jeden Fall mit dabei sein wollen. Also dieser Krisenstab soll ja auch eine stärkere Bund-Länder-Koordination ermöglichen. Sollen die Länder mit am Tisch sitzen? Jetzt sagen aber auch die Kommunen, wir würden gerne auch mit am Tisch sitzen, hätten da gerne auch einen Platz. Und auch die Leopoldina, also die Wissenschaft sagt auch, wir wollen auf jeden Fall mit dabei sein. Das wird sich also noch rausstellen, wer in diesem Krisenstab mit dabei ist. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu tatsächlich nur, wir setzen einen gemeinsamen Krisenstab der Bundesregierung ein. Mehr ist dazu nicht drin.
Und was will man besser machen, beziehungsweise was soll dann besser oder anders funktionieren?
Also tatsächlich soll zum einen diese Bund-Länder-Koordination besser funktionieren, dass man da ein Gremium hat, wo man eben dauerhaft zusammenkommt und wo man spricht. Es soll eben die Wissenschaft stärker beteiligt werden, dauerhaft beteiligt sein, sodass man einen dauerhaften Austausch hat. Es sollen verschiedene Fragen, zum Beispiel so Detailfragen, die sonst immer in dieser Ministerpräsidentenkonferenz geklärt worden sind, in diesem Krisenstab geklärt werden. Fraglich ist noch, ob da zum Beispiel auch bestimmte Kompetenzen gebündelt werden, wenn es zum Beispiel um das Thema Impfen geht, das ja auch in einem anderen Krisenstab, einem eigenen Gremium nochmal behandelt wird, ob das damit eingebunden wird. Also solche Dinge sollen in diesem Krisenstab gemacht werden. Er soll insgesamt schneller, besser ausgestattet sein. Was er im Gegensatz zum alten nicht besser können wird, ist wahrscheinlich das Liefern von Fakten und Zahlen, denn das hat der Alte einfach auch schon gemacht und immer wieder aufgeschrieben.
Du hast ja gerade schon gesagt, also es hat auch davor ja im alten Corona-Krisenstab eben auch schon einen General gegeben. Trotzdem nochmal die Nachfrage jetzt zu dem Generalmajor Carsten Breuer, der den ja dann leiten soll. Warum ist denn da jetzt die Wahl ausgerechnet auf jemanden aus dem Militär gefallen?
Also der Generalmajor Breuer war bislang Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr. Das ist das Kommando, das zuständig ist für den Einsatz der Streitkräfte im Inland. Also wenn zum Beispiel eine Flutkatastrophe in Deutschland ist, wenn irgendwo in Altenheim geholfen werden muss, wenn auch die Bundeswehr beim Impfen zum Beispiel zum Einsatz kommt, dann koordiniert er das mit. Das heißt, er hat schon eine Erfahrung mit dieser ganzen Bund-Länder-Koordination. Er kennt sich aus mit föderalen Strukturen, mit regionalen Strukturen. Er kennt sich aus eben mit Organisation. Und dann hat man gesagt, das ist vielleicht ganz gut, wenn das in seinen Händen liegt. Ein Vorbild könnte sein Italien. Da hat auch ein General den Krisenstab für das Impfen geleitet und hat da innerhalb kürzester Zeit eine Impforganisation auf die Beine gestellt, die in Italien quasi ihn zum Helden gemacht hat.
Katharina, dann danke ich dir erstmal für diese aktuellen Infos, was der neue Corona-Krisenstab leisten soll. Wir haben drüber gesprochen in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.